Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Michael Blumenroth über Themen, die Weltwirtschaft bewegen. Heute sprechen wir über Inflationszahlen in Deutschland und was bedeuten die aktuellen Erzeugerpreise für uns. Weiter geht es nach Europa, EU-Mercosur-Abkommen. Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen? Was bedeutet das für die europäische und für die deutsche Wirtschaft? USA. Wir gehen von leicht fallenden Inflationszahlen aus. Trotzdem erwarten die US-Verbraucher weiterhin hohe Inflationszahlen. Woran liegt das? Und zu guter Letzt Japan. Wie hoch ist dort die Gefahr eines fiskal-monetären Teufelskreises? Ja, Michael, herzlich willkommen. Heute mit uns beiden mal wieder Podcast. Und du wirst lachen, aber wir fangen heute mal wieder mit Deutschland an. In Deutschland ist und bleibt ja das Thema Inflation immer noch seit Jahren, Monaten, schon fast Jahren, verfolgt es uns eins der treibenden Themen. Da ist ein bisschen spannend auch zu sehen, Erzeugerpreise sind im Dezember um 2,5% gefallen, insbesondere bei den Energiepreisen, Erdgas und Strom deutlich billiger oder günstiger, Lebensmittel auf der anderen Seite weiterhin teuer. Dann stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, wie schätzt du es ein oder wie relevant siehst du die Erzeugerpreise für dich als Frühindikator für die Verbraucherpreise?
Ja, erstmal schön, hallo Sepp, schön, dass wir mal wieder zusammen unterwegs sind. Freue ich mich drüber. Relevant, ja, ab und zu. Momentan würde ich den Zahlen, die du gerade genannt hast, vielleicht eher ein bisschen weniger Relevanz beimessen, weil du hast gerade völlig zu Recht gesagt, Dezemberdaten und zum Beispiel Erdgas und Strom waren recht günstig, während die Lebensmittelpreise, ja, das haben wir alle gesehen, wenn wir Richtung Supermarkt unterwegs sind und uns die Weihnachtsmänner gekauft haben oder den Kaffee oder sonst was oder so, da sind wir ja meistens dann doch schon mit höheren Preisen konfrontiert worden, als wir das so gewohnt sind. Aber jetzt haben wir den Januar, wir sind jetzt 4 Wochen weitergegangen und wir haben gerade jetzt im Erdgasmarkt eine starke Aufwärtsbewegung gesehen. Also innerhalb von einer Woche gingen die Preise um 33% nach oben. Warum ist das so? Da brauchen wir nur aus dem Fenster zu gucken. Draußen liegt der Schnee, es ist kalt gewesen. Wir hatten eine Kaltfront nach der anderen quasi. Weihnachten kalt, jetzt danach nochmal kalt, Mitte Januar und jetzt auch Ende Januar nochmal kalt. Bedeutet Erdgaspreise wesentlich höher, übrigens auch in den USA, da gibt es ja auch momentan die Schneestürme plus 80% innerhalb von einer Woche, glaube ich ungefähr, der höchsten Stand seit November 2022. Bedeutet auch, wenn wir jetzt aus den USA das verflüssigte Erdgas rüberschiffen, wird es teurer sein wahrscheinlich, als wir uns das vorher hätten vorstellen können, als vor einem Monat gewesen wäre. Plus Strompreise, ja, da sind kommt ja dann immer auch drauf an, da sind dann auch Verzerrungen drin, die aber natürlich dann auch mit dem da spielt der Erdgas ja auch Erdgaspreis eine Rolle für die Strompreise. Ich wäre also sehr vorsichtig, jetzt diesen Rückgang des Erzeugerpreisindex zu extrapolieren und sagen, juhu, die Verbraucherpreise gehen vielleicht auch ähnlich wie in der Schweiz Richtung Null runter. Sondern ich glaube eher, dass wir halt in diesem Jahr Effekte haben, die sich so gegenseitig ein bisschen aufheben. Du hast gesagt, teilweise Preise sind niedriger. Erzeugerpreisindex ist niedriger als gewesen für den Dezember, als man das auch vorhergesagt hat. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich auch preissteigende Effekte. Wer Deutschland, darf man nicht vergessen, wir hauen ja jetzt die Fiskalbazooka mal richtig durch. Infrastrukturmaßnahmen, Verteidigungsmaßnahmen, bedeutet, Geld wird in die Hand genommen, was natürlich auch auf ein knappes Angebot trifft. Bedeutet, hier könnten die Preise wieder hochkommen. Zudem werden wir in einigen Bereichen in diesem Jahr und also in einigen Bereichen der Wirtschaft auch Gehaltserhöhungen sehen. Wir haben schon Rentenerhöhungen für den 1.7. prognostiziert bekommen, die relativ, ja, wieder ganz nett ist von der Zahl her. Wir haben auch eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns, was sich dann wiederum auf die Kosten auswirken sollte. Und im Endeffekt, denke ich mal, wäre es zu früh, da jetzt sinkende Verbraucherpreise zu erwarten. Ich glaube eher, dass wir uns so um diese 2%-Marke rumbewegen werden, die nächsten Monate mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter. Aber eigentlich genau das, was die EZB ja eigentlich auch haben möchte.
Aber du hast ja gerade auch gesagt, das Geld trifft auf ein knappes Angebot. Kann man davon ausgehen, dass die Preise ja nicht nur in Deutschland steigen werden sicherlich, sondern in Europa, weil das ja diverse Länder sind, die jetzt deutlich in Infrastruktur und Verteidigung investieren. Wie ist denn der Blick der EZB da momentan drauf? Meinst du, da sind schon so ein bisschen so die Vorsichtsglocken angegangen oder sieht man das auch relativ entspannt gerade?
Ich glaube, die sind dann noch relativ entspannt. Es gibt ja auch so zwei verschiedene Lager in der EZB tatsächlich. Die einen sind ja immer noch der Ansicht, was auch nicht ganz falsch ist, will ich nicht bestreiten, dass China hat ja gerade Daten gemeldet, Exportrekorde, was auch bedeutet, dass die Exporte natürlich jetzt weniger in die USA reingehen, aber auch nach Europa, was tendenziell der Preis dämpfen wird, ist ja, kann man sehen, wie man möchte, für die hiesigen Hersteller natürlich nicht gut. Wenn Waren günstig aus China rüberkommen, für die Verbraucher ist es natürlich angenehm. Und da gibt es halt Fraktionen innerhalb der EZB, die da der Ansicht sind, dass diese preisdämpfenden Effekte ja noch eine weitere Zinssenkung in diesem Jahr erlauben dürften. Andererseits, du hast gesagt, Sepp, sehr valider Punkt. Wir haben jetzt wieder so ein bisschen inflationstreibende Faktoren, die nicht nur in Deutschland dann der Fall sein dürfen, sondern wir kaufen auch ja sehr viel für Infrastruktur von Fremden oder von Baufirmen aus Italien, Frankreich oder sonst woher oder auch dann Vorprodukte, die aus dem Ausland importiert werden. Und wenn mehr Geld zur Verfügung ist, wie gesagt, knappes Angebot, Nachfrage steigt, dann könnte das bedeuten, dass die Preise steigen. Also die EZB ist da, glaube ich, sehr, sehr tiefenentspannt. Wir haben jetzt Anfang Februar schon wieder eine Sitzung. Ich glaube, da gibt es nicht groß was zu diskutieren. Man wird sich freundlich zusammensetzen, schönen Kaffee zusammen trinken und dann sagen, wir sind in einer guten Position, wie man es so die letzten Male immer gesagt hat, Frau Lagarde. Wir müssen natürlich so ein bisschen gucken, was Geo- und Handelspolitik geht. Das sind dann vielleicht auch unsere Diskussionsthemen. Und im Großen und Ganzen denke ich jetzt so die nächsten Monate wird von der EZB eigentlich nichts passieren. Ist auch die Ansicht von unserem CRO-Bereich, dass wir in diesem Jahr wahrscheinlich gar keine Zinsbewegung sehen werden und vielleicht im nächsten Jahr dann sogar eine Zinserhöhung wieder, aber ich glaube so nach unten rum oder wir glauben, der Raum nach unten ist schon ein bisschen ausgeschöpft, weil du hast ja gesagt, es gibt inflationstreibende Effekte, auch jetzt gerade, man muss aufpassen, Rohstoffe zum Beispiel auch, geht ja auch durch die Gazetten durch, Kupfer, Silber, Platin, das sind auch Industriemetalle, teilweise schießen die Preise durch die Decke nach oben durch, ist natürlich auch inflationsfördernd. Deswegen, EZB wird sagen, wir gucken uns mal, was passiert, wir wissen nicht, was handelspolitisch passiert, genau geopolitisch, wir wissen nicht, wie sich die inflationsdämpfenden Effekte mit den inflationssteigenden ausgleichen werden, also setzen wir uns zurück und schauen die nächsten Monate mal entspannt, was passiert.
Ja, entspannt. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen. Also ich glaube, Inflation bzw. Investitionen, die jetzt getrieben wird in Gesamteuropa, eher ein trauriger Hintergrund für die Wirtschaft in dem Moment, aber sicherlich positiv. Einen positiven Effekt hätte ich jetzt ehrlich gesagt gedacht, würden wir durch das EU-Mercosur-Abkommen nach 25 Jahren hier erzählen, der weltweit größte Binnenmarkt, der erzeugt werden sollte, der ist jetzt ja erstmal mehr oder weniger gekippt worden, ne, im Europäischen Parlament. Hört man aber auch, es ist jetzt ja nicht komplett abgelehnt worden, sondern es geht wieder in weitere Verhandlungen rein, beziehungsweise Abstimmungsrunden innerhalb der Europäischen Union. Wie schwer siehst du diesen Effekt, dass jetzt das nicht durchs Parlament gegangen ist, auf die Beziehung zu Südamerika? Was kostet das unsere Wirtschaft aktuell? Und wie ist deine Sicht nach vorne? Was glaubst du, in welche Richtung werden wir laufen?
Ja, das ist eigentlich ein ganz trauriges Thema. Ich denke mal, Gott sei Dank sind die Haare bei mir nicht ganz so grau, aber das ist bestimmt eine graue Strähne dazugekommen letzte Woche. Also Mercosur, 25 Jahre, du hast es gesagt und dann soll das im Dezember passieren, hat aufgrund der Intervention von Italien nochmal verschoben worden um ein paar Wochen. Dann ist die Frau von der Leyen nach unten gereist, nach Südamerika, Paraguay, was war ich gewesen, hat das Ding endlich unterschrieben und Sache sah nach trockenen Büchern aus, dann kommt genau in der Woche, wo wir auch diese Diskussion wegen Grönland hatten, kommt dann diese Ablehnung im EU-Parlament, die das an den Europäischen Gerichtshof verwiesen hat. Also die Zahlen, ich kann sie nicht nachprüfen, aber die Zahlen, die sehr durch die Medien geistern, sind, dass der Abschluss Mercosur-Abkommens der Europäischen Union im Jahr Zölle in Höhe von 4 Milliarden Euro ersparen würde. Gerade für uns in Deutschland, Autoindustrie, Chemieindustrie, quasi wie so ein Fünfer oder ein Sechser vielleicht nicht, aber so ein Fünfeinhalber im Lotto, also schon etwas, was eigentlich ein Traum gewesen ist. Gleichzeitig auch 44.000 Arbeitsplätze oder 440.000 habe ich eben gelesen in der ganzen EU, also eigentlich nur von Vorteil, egal ob es für uns ist, aber für die südamerikanischen Verbraucher eine Win-Win-Situation für 99% der Bevölkerung. Jetzt haben wir das Problem, du hast gesagt, das ist jetzt an den Europäischen Gerichtshof verwiesen worden, das kann durchaus bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dauern, also man sagt so 6 bis 24 Monate, je nachdem, wie die Damen und Herren Richter dann Zeitfenster finden. Aber es gibt so ein bisschen Hoffnungsschimmer. Man könnte, was eigentlich die EU-Kommission nicht ausgeschlossen hat, aber was sie im Vorfeld gesagt hat, was sie nicht anwenden möchte, wenn ein einziger Staat in Südamerika das Mercosur-Abkommen ratifiziert und unterzeichnet, das könnte im März Paraguay sein, dann könnte der Handelsteil sofort in Kraft gesetzt werden von der EU-Kommission. wäre ein ziemlicher Affront gegenüber den Ländern, die jetzt dagegen gestimmt haben, Frankreich und ja, einige andere Länder auch. Aber da muss man dann halt wirklich abwägen. Und das ist dann, denke ich mal, Sache der Politik und der Diplomatie, dann gemeinsam einen Weg zu finden. Also sagen wir, es besteht ein bisschen Hoffnung, falls wir oder du und Uli dann im März, April sprechen, dann hoffen wir, dass wir da tatsächlich dann ein Abkommen in Kraft haben, dass das Handelsabkommen in Kraft gesetzt wurde. Und vielleicht kann ich abschließend dazu auch sagen, was ich bis dato auch nicht mehr so richtig im Hinterkopf hatte, seit 2017 existiert das CETA, also CETA-Abkommen mit Kanada, und es ist niemals in der EU auch komplett ratifiziert worden, aber man handelt trotzdem danach. Also es gibt noch ein bisschen Hoffnung. Ich fände das persönlich also extrem enttäuschend, wenn das tatsächlich nicht funktionieren würde, weil wir ja in einer sehr sicheren, unsicheren handelspolitischen Situation momentan sind. Wir versuchen ja auch mit Indien Vertrag zu schließen, mit einigen anderen Ländern auch. Also man muss sich momentan wirklich Partner suchen und hoffen, dass man da dann diese Handelserleichterung auch durchkriegt. Und deswegen fand ich das Signal total fatal. Auch Südamerika, du hast gefragt, südamerikanischen Staaten gegenüber, da was eh schon schlecht war, im Dezember zu sagen, wir kommen im Januar, müssen wir nochmal drüber uns klar werden. Aber jetzt ist es halt auch immer eine Frage der Verlässlichkeit. Also ich hoffe, dass tatsächlich dann im März, April das Ganze da in Kraft gesetzt wird.
Er hat gesagt, positiv für die europäische Wirtschaft. Lass es mal Richtung USA gucken. Die USA, die Wirtschaft läuft weiterhin relativ robust, muss man schon sagen. Also, man eigentlich erstaunlicherweise sehr robust, wenn man sich überlegt, wie häufig dann doch Zölle eingeführt worden, wieder nicht zurückgenommen, wieder zurückgenommen worden sind. Und so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen hin und her ist. Und die Zinsen ja auch relativ hoch sind, anders als das, was in Europa der Fall ist. Die Deutsche Bank hat eine Kern-PCE-Inflationsprognose für 2026 abgegeben von 2,6%, also leicht gesenkt. Gleichzeitig bleibt die Inflationserwartung bei den Verbrauchern dort vor Ort hoch. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, warum klaffen eigentlich harte Daten und Stimmungen aktuell so auseinander in den USA?
Ja, das ist schon relativ spannend. Ich glaube, das ist dann tatsächlich so ein Punkt, von welcher Warte man das aus betrachtet oder wen man befragt. Völlig zu Recht sagst du, PCE-Kerninflation, ich glaube, die war jetzt ja bei 2,7% gewesen. 2,6% zum Jahresende ist ja quasi unverändert. Es ist erhöht, es ist über der Zielrate von 2,0, aber man muss sagen, wir hatten ja schon 7, 8, 9, 10%. Also da wäre nichts, wo man jetzt hier einen hohen Blutdruck bekommen muss. Allerdings, glaube ich, ist das Problem die Zusammensetzung des Warenkorbs. Da hast du jetzt, oder gar die PCE-Kernrate, hast du einige Faktoren drin, die jetzt tatsächlich preisdämpfend wirken. Aber was für die Stimmung der Verbraucher dann doch entscheidend ist, ist so Güter des täglichen Bedarfs. Also hatten wir ganz am Anfang. Also wegen des Erzeugerpreisindex, Lebensmittel, hast du gesagt, weiterhin teuer in Deutschland. Und das ist genau richtig, das ist genau das Problem in den USA auch. Weil da jetzt auch neulich nochmal drüben gewesen, wenn du in den Supermarkt reingehst, da brauchst du schon irgendwie so nicht mehr, da reicht eine goldene Kreditkarte nicht mehr, da musst du schon Platin oder Schwarz oder sonst was sein. Also da schlackerst du nur mit den Öhrchen und schmeißt dich auf den Boden und bedankst, dass du in Deutschland einkaufen darfst, ne? Und das ist, glaube ich, das, was die Leute da auch empfinden. Also gerade jetzt die Leute natürlich, die jetzt dann auch jeden Dollar dann vielleicht tatsächlich zweimal umdrehen müssen. Es gibt ja dann Legenden von vielen, die tatsächlich zwei Jobs haben müssen, die jetzt auch nicht an diesen Kurssteigerungen in den Aktienmärkten partizipiert haben, weil sie einfach kein Geld zu investieren haben. Und die merken halt im Geldbeutel, das Zeug ist schon wieder alles teurer geworden, wenn ich aus dem Supermarkt rauskomme. Andererseits muss man auch dazu sagen, die Zahlen, die aus den USA kommen, sind tatsächlich wirklich gut auch. Jetzt die persönlichen Ausgaben, glaube ich, jetzt, wann war das für November, 0,5% gestiegen zum Vormonat. Also da ist das Geld locker, klar. Im November ist auch Black Friday und vor Weihnachtssaison. Aber es ist einfach der Amerikaner, der US-amerikanische Verbraucher ist weiterhin sehr stark shoppend unterwegs gewesen, bis die Kreditkarte kracht. Also da ist dann tatsächlich so, auch so eine Divergenz, die man sagt, die Leute sagen, Inflation. Andererseits, wenn man hohe Inflationserwartung hat, gibt es natürlich auch Sinn, jetzt schon was zu kaufen, weil man geht ja davon aus, dass die Inflationsrate weiter steigt. Und zur US-Wirtschaft vielleicht abschließend, wir kriegen jetzt im nächsten wieder den Arbeitsmarktdaten, da schauen wir dann drauf, die waren ja zuletzt eher so gemisch ausgefallen. Aber für dieses Jahr darf man auch nicht vergessen, es gibt ja jetzt seit 1. Januar die Steuerreform, One Big Beautiful Bill, wo zum Beispiel Firmen, Unternehmenssteuern halt gesenkt wurden und wo auch für viele Privatverbraucher dann Steuererleichterungen aus dem Weg gebracht wurden. Ich denke nur an Trinkgelder. USA, das ist ja nicht 10%, das sind ja 18, 20, 25% an Trinkgeldern, die jetzt steuerfrei vereinnahmt werden, können die natürlich dann auch den Konsum ankurbeln können. Also wir haben die Divergenz, um auf deine Frage zu kommen, die gefühlte Inflation ist anders als die tatsächliche auch bei uns hier in Deutschland, aber das hängt dann, glaube ich, sehr stark mit den Lebensmittelpreisen zusammen.
Ja, ein Freund von mir aus Alaska hatte mir ein Foto geschickt, ne, der hat für 300 Gramm Erdbeeren $20 zahlen sollen im Supermarkt, ne, also wenn man hier, auch wenn es natürlich nicht die Jahreszeit ist, aber so ein Stück Erdbeerkuchen ist, dann sollte man das genießen, ne, woanders ist es halt deutlich teurer.
Ich glaube, den Alaska wachsen auch wirklich Erdbeeren.
Ja, tendenziell eher weniger, ne? Dafür haben die andere Sache. Ja, Michael, lass uns jetzt nochmal über Japan sprechen. Das kommt ja leider relativ selten vor, dass wir hier in einem Podcast über Japan sprechen. In Japan wird momentan eine Diskussion darüber geführt, über Konsumpflichtmaßnahmen, was natürlich anhand oder auf Grundlage der doch sehr, sehr hohen Staatsverschuldung manchmal auch kritisch gesehen werden kann, werden sollte. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, man hat hohe Staatsverschuldung, man diskutiert Steuersenkungen, konsumstützende Maßnahmen. Führt das nicht so in so einen fiskal-monetären Teufelskreis hinein? Also der Staat verschuldet sich weiter, die Notenbank gerät stärker unter Druck, um dann halt sozusagen ja diese Verschuldung zu stützen. Wie ist dein Blick aktuell auf Japan und vor allem auch auf den japanischen Yen?
Ja, das hast du super, super beschrieben, Sepp. Das ist quasi so eine Steilvorlage wie vom Usun auf Kalimuendo am Samstag, auch wenn es nicht gereicht hat für die Eintracht. Aber es war super zusammengefasst eigentlich. Das ist genau das Problem momentan, was die Märkte auch so sehen. Diesen Teufelskreis, den sich da aufbaut. Man darf nicht vergessen, Japan, wenn man die Schulden ins Verhältnis zum, die Staatsschulden ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt setzt, ist Japan mit 240% das am stärksten verschuldete G10-Land. Ich überlege gerade, ob es ein Land gibt, was nicht G10 ist, was höher verschuldet ist, fällt mir jetzt spontan nicht ein. Also deutlich höher als Deutschland mit 60%, USA mit was weiß ich, knapp 100%, Japan ganz stark verschuldet. Vorteil für Japan ist, die sind sehr für den Inland verschuldet. Also gerade die japanische Notenbank hat ja über die Hälfte der Staatsanleihen aufgekauft in den Jahren, wo wir Deflation hatten in Japan, was ja eine lange Zeit der Fall gewesen ist. Jetzt haben wir tatsächlich ein Problem, dass wir das an den Finanzmärkten so ausufernde Staatsschulden in den letzten Monaten zunehmend kritisch betrachtet werden. Wir hatten das Dezember 24, kaum einer mitbekommen, Brasilien. Wir hatten vor 24 Liz Truss in Großbritannien, die auch dann schnell ihre Premierministerkarriere beenden musste, nachdem sie halt diese ausrufende Staatsverschuldung vorgeschlagen hatten. Dann hatten wir natürlich den Liberation Day in den USA, da hatten auch die Staatsanleihen stark reagiert und dann im letzten Jahr nochmal Großbritannien, Frankreich mit dem Regierungsplatzen und jetzt ist Japan gerade stark in Fokus geraten. Warum? Du hast gesagt, Japan eigentlich auch so ein Land hat schon 30 Jahre Deflation, jetzt haben wir da Inflationsraten auch 2-3%, eigentlich schon recht hoch, aber wir haben einen Notenbankzins, der jetzt bei 1% also weit, wir haben negative Realzinsen, wir haben das Inflationsrate weit über dem Zins, den die Notenbank bietet. Und da hatten wir jetzt gerade in der letzten Woche ja eine Notenbanksitzung gehabt und da hieß es, wir werden weiterhin unsere Geldpolitik normalisieren, aber ohne konkreten Zeitpunkt, man hätte es eigentlich auch jetzt schon machen können. Problem ist, wir haben am 8. Februar wahrscheinlich Unterhauswahlen in Japan. Die Frau Takaishi, die Ministerpräsidentin, hat sich da sehr weit aus dem Fenster rausgelehnt und gesagt, weitere fiskalische Stimuli verschulden uns weiter. Mehrwertsteuer auf Lebensmittel wird gesenkt oder ich glaube sogar ganz abgeschafft für einige Lebensmittel. Bedeutet Schulden, Schulden, Schulden. Und das hat die Märkte dann tatsächlich jetzt auch etwas aufgeschreckt. Wir hatten in der vergangenen Woche so eine starke Bewegung gesehen in diesen langlaufenden japanischen Staatsanleihen, die 30, 40-jährigen. Saß man morgens fröhlich vom Bildschirm und auf einmal schossen die Renditen 25 Basispunkte hoch. Das ist ungewöhnlich, um es mal so mild auszudrücken. Sehr ungewöhnlich sogar. Und dann, das zeigt schon ein bisschen an, die Märkte sind nervös. Und was eigentlich man in der Händlerschule gelernt hat früher, steigende Renditen bedeutet, die Währung liegt zu, ist momentan nicht der Fall. Also gerade die langlaufenden steigenden Renditen bedeutet eher, die Märkte machen sich Sorgen um die langfristige Schuldentragfähigkeit. Die Märkte sind da sehr momentan bei einigen Ländern halt eher etwas skeptisch und gerade bei Japan ist ja das Problem, dass die Verschuldung schon hoch ist und es gibt wenig Anzeichen, dass die wieder zurückgefahren wird. Wie gesagt, relativ jetzt nicht unbedingt entscheidend, weil die Japaner zu 90% im Inland verschuldet sind, die japanischen Staatsanleihen werden im Inland gehalten, aber die Auswirkungen auf den Yen sind halt spannend. Gerade diese hohe Verschuldung setzt momentan den Yen unter Druck. Der hat gegen Euro auf 186,50 Pi mal Daumen gefallen, glaube ich, zum 35-Jahrestief. Da muss man ganz weit zurückgucken, um sowas gesehen zu haben. Und jetzt haben wir so ein bisschen eine kleine Reaktion wiederum gesehen, weil jetzt über den Märkten schwebt es halt die Interventionsangst. Die Amerikaner haben schon immer mal gesagt, die Yen ist uns ein bisschen zu schwach. Ihr habt dadurch Vorteile im Export. Jetzt geistert sie letzten Freitag durch die Märkte die Nachricht, dass die Fed angeblich Kurse angefragt hatte für Dollar-Yen, was so eine Vorstufe zur Intervention normalerweise ist. Man zeigt, man wäre bereit zu intervenieren, macht es aber noch nicht. Und jetzt ist halt die Frage, was jetzt in den nächsten Tagen passieren wird. Ich vermute mal, dass die jetzt erstmal bei 162 Yen pro Dollar so eine Linie in den Sand gezogen wurde, dass man sagt, aus der Bank of Japan oder japanische Finanzministerium sagt, da ist uns der Yen, wenn er darüber hinausgeht, zu schwach. Auch die US-Amerikaner, das Finanzministerium würde dann auch kommen wahrscheinlich und sagen, Freunde, zu stark abwerten, um euch damit durch Exportvorteile zu verschaffen, ist auch nicht so das, was wir gerne sehen wollen. Und deswegen spricht einiges dafür, dass der Yen sich mittelfristig etwas erholen kann. Aber momentan, der Druck lastet noch drauf, also richtig Befreiungsschlag haben wir noch nicht gesehen. Aber im Endeffekt, glaube ich, haben wir momentan eine sehr hohe Interventionsfurcht an den Märkten, die jetzt verhindern wird, dass der Yen doch weiterhin stark abwerten würde.
Ja, Michael, vielen lieben Dank für deine heutigen Einblicke. Du hast es angesprochen, Wetterkapriolen in Deutschland, auch in den USA sehen wir das natürlich ganz, ganz stark momentan. Die Energiepreise sind schon angezogen etwas oder schon ein ganz Stück angezogen, hattest du ja auch beschrieben gehabt. Je nachdem, wie lange diese Kapriolen am Wetter weitergehen, ist sicherlich da auch noch weiter, Risiko nach oben drin. Ich persönlich muss ja sagen, ja, kurzfristig finde ich das gar nicht so verkehrt. Dann hat sich ja, ich bin Flachland-Indianer, aber die Schneefräse gelohnt, ne, die morgens um 5 jetzt rauffahren darf bei mir vom Haus. Und dann mal gucken, was uns die nächsten Tage noch so bringen. Vielen Dank, Michael.
Ja, ich danke dir, Sebastian. Hat Spaß gemacht. Bis bald wieder.